Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Und mit einem Podcast zu Russlands Krieg gegen und in der Ukraine.
Eine meiner Thesen ist, dass es in diesem Krieg fundamental um die Gegenüberstellung von zwei politischen Systemen geht. Einem autoritären System in Russland und einem sich demokratisierenden System in der Ukraine. Natürlich ist Wladimir Putin, der Präsident Russlands, eine Schlüsselfigur. Ich bezeichne ihn als einen Katalysator. Der Ukraine-Krieg vor Februar 22 hat man auch häufig Ukraine-Krise gehört, Ukraine-Konflikt. Es gibt weitere viele Missverständnisse über die Ukraine. Neben der Krim gehört dazu vor allem das Verständnis eines in Ost und West gespaltenen Landes. Diese Spaltung hat man von außen mehr gesehen, als man sie von innen je gelebt oder politisch gesehen hat. Diese Gleichsetzung, die Tatsache, dass dort historisch bedingt russischsprachige Menschen wohnen, ist nicht dasselbe wie pro-russische Orientierung zu haben oder was das genau überhaupt heißt, eine pro-russische Orientierung zu haben.
Die hier spricht, ist Gwendolin Sasse. Seit ihrem Studium in den 90er Jahren beschäftigt sie sich mit der ehemaligen Sowjetunion. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Parallel dazu seit 2021 auch Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie und ihr Team führen seit Jahren Umfragen in der Ukraine durch, zur Einstellung der Bevölkerung zur Demokratie, zur ethnischen Selbstdefinition und zu einigen anderen Fragen mehr. Diese Innensicht lässt sie einfließen in ihren Vortrag, der den Krieg Russlands gegen die Ukraine bilanziert. Sie hat ihn etwa 1,5 Jahre nach dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine gehalten, auf Einladung der 36. Berliner Sommeruni an der Freien Universität war das in Berlin am 28. August 2023. Diese 36. Ausgabe der Sommeruni stand unter der Überschrift Globale Ordnung unter Stress und sie wurde wie immer organisiert von der Berliner Akademie für weiterbildende Studien e.V. Gwendolin Sasse beginnt ihren Vortrag mit einem kurzen Überblick.
Ich möchte kurz ein paar Worte sagen zur Terminologie. Es ist immer wichtig, wie wir etwas benennen und vor allem in Krisenzeiten, in Kriegszeiten. Denn Begrifflichkeiten prägen das, was wir uns vorstellen und auch, wie wir dann darüber nachdenken, vielleicht politisch Lösungen zu finden. Das heißt, Begriffe sind in ihrer Bedeutung gar nicht zu unterschätzen. Ich komme dann zu diesen zwei Fragen, warum dieser Krieg und warum jetzt? Und schon als kleiner Ausblick, eine meiner Thesen ist, dass es in diesem Krieg fundamental um die Gegenüberstellung von zwei politischen Systemen geht, einem autoritären System in Russland und einem sich demokratisierenden System in der Ukraine. Es gibt natürlich, wie bei jedem Krieg, komplexe andere Gründe und Bedingungen, dass es zu diesem Krieg kommen konnte. Aber ich halte diese Gegenüberstellung für zentral und nicht etwa die NATO-Osterweiterung. Aber dazu komme ich gleich. Ich möchte dann dazu übergehen, ein paar Worte zu sagen über den Widerstand der Ukraine, der viele, vielleicht auch Sie, überrascht hat. Und wenn man sich etwas länger schon mit der Transformation der Ukraine, insbesondere seit dem Ende der Sowjetunion 1991, aber eigentlich muss man auch noch etwas weiter schon zurückgehen in die Geschichte, beschäftigt, dann ist das, was wir heute in der Ukraine sehen, auf gesellschaftlicher Ebene eigentlich keine große Überraschung. Und da möchte ich einen Akzent meines Vortrags drauf legen. Auch als kleiner Ausblick schon wird es ganz zentral um die Rolle von Massenprotesten, also Massenmobilisierung aus der Gesellschaft herausgehen. Davon hat die Ukraine verschiedene Zyklen durchlebt und das ist selten und das prägt eine Gesellschaft. Und ich glaube, dieser Zusammenhang zwischen dem, was in der Gesellschaft schon über viele Jahre passiert ist und dem, was wir heute sehen auf gesellschaftlicher Ebene in der Ukraine, ist sehr wichtig und wir müssen es gut verstehen. Ich möchte dann auf den Krieg selbst zu sprechen kommen. Und das ist mir wichtig, zwischen den drei Phasen dieses Krieges zu unterscheiden. Denn auch wenn sich der Satz letztes Jahr im Februar 2022, als der Krieg begann, eingespielt hat und wir ihn fast täglich hören, läuft dieser Krieg seit 2014. Mit der Krim-Annexion durch Russland 2014 begann er. Das war die erste Phase. Die zweite Phase begann ganz kurz darauf mit dem Krieg im Donbass, der von Russland geführt wird und wurde bis 2022. Und seit Februar letzten Jahres handelt es sich um eine vollumfängliche Invasion Russlands in die Ukraine. Und damit läuft also dieser Krieg schon viele Jahre und wir müssen es in diesem Zusammenhang begreifen. Und gegen Ende werde ich versuchen, einen kleinen Ausblick zu geben. Das ist sehr schwierig in dem jetzigen Kontext, aber vielleicht auch ein paar Effekte dieses Krieges ansprechen, die wir jetzt schon sehen. Kurz zur Terminologie. Sie werden jeden Tag in den Nachrichten hören, der Ukraine-Krieg. Vor Februar 2022 hat man auch häufig Ukraine-Krise gehört, Ukraine-Konflikt. Und alle diese Begriffe legen den Akzent auf die Ukraine, dass etwas in der Ukraine passiert. Das stimmt natürlich. Aber es ist auch ein Begriff, insbesondere der Begriff Ukraine-Krieg oder Ukraine-Krise insbesondere, der von Russland täglich verwendet wird. Das heißt, das Augenmerk liegt bei diesen Begriffen darauf, dass es ein interner Konflikt in der Ukraine sei. Und auch der Begriff Ukraine-Krieg ist nicht sehr viel besser, denn es hört sich so an, als würde nur die Ukraine Krieg führen. Aber es führt eben Russland in der Ukraine gegen die Ukraine Krieg. Mein Buch hatte ich Der Krieg gegen die Ukraine genannt. Viele haben mich dann dafür kritisiert, dass Russland nicht vorkommt. Heute habe ich Russlands Krieg gegen die Ukraine als Titel gewählt. Aber es erschien mir besonders im letzten Jahr, aber auch noch heute, wichtig zu sagen, worauf liegt der Akzent. Es geht gegen den ukrainischen Staat und gegen die ukrainische Nation. Und diesen Krieg führt Russland. Das heißt, wir müssen diesen Krieg so benennen, als das, was er auch wirklich ist. Also wir müssen die korrekte Bezeichnung finden und meiner Ansicht nach geht es nur um Russlands Krieg gegen die Ukraine oder vielleicht Russlands Krieg in der Ukraine. Also kommen wir zu diesen Fragen, warum dieser Krieg, warum jetzt? Und wir haben vor allem, würde ich sagen, auch in Deutschland im letzten Jahr zunächst viel von Putins Krieg gehört, Putins Krieg gegen die Ukraine. Und ich möchte Ihnen heute eine etwas andere Lesart, die komplexer ist, meiner Ansicht nach aber auch den Kern besser trifft, vorstellen. Und natürlich ist Wladimir Putin, der Präsident Russlands, eine Schlüsselfigur in diesem Krieg. Ich bezeichne ihn als einen Katalysator. Er hat den Befehl gegeben in jeder Phase dieses Krieges, 2014 zweimal mit der Krim-Annexion und im Donbass und im letzten Februar. Aber es wäre zu einfach, diesen Krieg auf Putin und Putins Rolle zu reduzieren. Ein Katalysator heißt nicht, dass das keine wichtige Rolle spielt, aber es wird etwas ermöglicht vor dem Hintergrund verschiedener interagierender Prozesse. Und die möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Ich hatte schon gesagt, dass die Gegenüberstellung eines autokratischen Systems in Russland und eines sich demokratisierenden Systems in der Ukraine sehr wichtig ist. Ich liste jetzt 7 verschiedene Entwicklungen auf, die schon seit längerer Zeit ablaufen, interagieren und aus denen heraus sich dann mit Putin als Katalysator dieser Krieg und letztendlich auch der groß angelegte Angriffskrieg erklären. Und zum autokratischen System Russlands gehört ein neoimperialer Anspruch als ein etwas Systemimmanentes dazu. Mitunter wird Neoimperialismus Russlands als etwas Separates diskutiert oder als etwas, was nur in Putins Kopf entstanden ist und jetzt zur Politik wird. Aber ich verstehe es als ein fundamentales Element dieses Systems, wie es aufgebaut wurde. Zu diesem System gehört eine Durchdringung der russischen Gesellschaft mit einer bewusst betriebenen Geschichtspolitik und Propaganda. Das läuft die Propaganda vor allem durch staatliche Medien, insbesondere das Fernsehen, ab. Was vielleicht etwas weniger im Blick ist, ist die Geschichtspolitik. Und seit vielen Jahren, inzwischen Jahrzehnten, wird eine bewusste Geschichtspolitik betrieben, die Schulbücher revidiert hat, die sehr präsent ist, die insbesondere sich an der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, an den 9. Mai und abarbeitet, muss man sagen, die immer wieder mal etwas revidiert wurde, die aber sehr präsent ist und vor allem in der jüngeren Generation sehr präsent ist, weil, wie gesagt, das nationale Schulcurriculum lange schon darauf angepasst wurde. Und auch in den Staatsmedien findet ein bestimmtes Verständnis von Geschichte, nimmt einen großen Platz, einen großen Stellenwert ein. Wenn wir in die Ukraine blicken, dann hatte ich gesagt, es ist der Gegenpol, ein Land, was sich nur seit 1991 in verschiedenen Schritten und auch zwischendurch gab es Schritte zurück, doch demokratisiert und deutlich nach Westen orientiert. Dazu gehört, und dazu komme ich gleich noch mal etwas genauer, eine Ausprägung einer staatszentrierten Identität in der Ukraine. Was ich damit meine, ist, dass es keine verengte ethnische, sprachliche, regionale Identität in der Ukraine ist, auf die es ankommt, sondern ein inklusives Verständnis davon, dass die Ukraine ein sehr diverser, durch die Geschichte bedingte, sehr diverser Staat ist, aber dass eine Identität, die sich mit der Staatsbürgerschaft der Ukraine verbindet, schon seit vielen Jahren sehr präsent war. Und das ist, glaube ich, einer der Aspekte, der bei uns nicht genügend in den Blick gekommen ist, der aber in sozialwissenschaftlicher Forschung, zum Beispiel in Umfrageforschung in der Ukraine über Jahre sehr gut dokumentiert ist. Es kommen dann natürlich auch andere Entwicklungen hinzu. Das ist eine zunehmende Diskrepanz in den Sicherheitswahrnehmungen Russlands und des Westens, wenn man den Westen so kollektiv benennen kann, gab und gibt. Das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Es ist durchaus nicht gelungen, seit 1991 diese Sicherheitsbedenken und Wahrnehmungen in ein übergreifendes System zu integrieren. Und es gab, ein weiterer Punkt, wachsende Widersprüche in der westlichen Russlandpolitik, die Russland natürlich genau gesehen hat und auch den Spielraum genutzt hat, der sich daraus ergibt. Was zu den Widersprüchen gehört, ist, dass zum Beispiel seit 2014 im Nachgang der Krim-Annexion und des Beginns des Krieges im Donbass zum Beispiel die EU weitreichende Sanktionen erlassen hatte, weitreichender als alles, was vorher existiert hat. Heute wissen wir nach dem letzten Jahr, es geht noch sehr viel mehr, aber auch 2014 wurden schon Sanktionen erlassen. Und das hat den Kreml damals überrascht, dass die EU überhaupt diesen Schritt gegangen ist. Und jetzt wissen wir, sie kann ihn noch sehr viel weitergehen. Aber dennoch wurde ein Projekt wie Nord Stream weiterverfolgt. Das heißt, die Wirtschaft von der Politik zu trennen, ist natürlich ein Signal auch an den Kreml gewesen. Das heißt, man ist und auch Deutschland, insbesondere auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel, war eine treibende Kraft hinter den Sanktionen der EU, auch hinter der Erneuerung dieser Sanktionen. Die mussten alle 6 bis 12 Monate erneuert werden. Aber gleichzeitig war die deutsche Politik und zum Teil die Politik der EU im Ganzen durch andere Signale geprägt, insbesondere wenn wir an ein Großprojekt wie Nord Stream denken. Und diese wachsenden Widersprüche hat man im Kreml erkannt und auch ausgenutzt. Und eine letzte Entwicklung, die ich ansprechen möchte, ist, dass auch ein Krieg, der sich in Phasen entwickelt, also der sukzessive durch Russland ausgedehnt wurde, eine gewisse Dynamik entwickelt, aber auch Gewöhnungseffekte mit sich bringt. Sowohl in Russland, man hat sich auch in der eigenen Wirtschaft angepasst, so gut es geht. Man ist also von Sanktionen nicht mehr so überrascht, wie man das 2014 war. Und auch wenn ein Krieg lange dauert, gibt es andere Arten von Gewöhnungseffekten, auch mentale Gewöhnungseffekte. Also auch im Westen, aber eben auch in Russland, in der Gesellschaft und unter den Eliten. Und all diese Entwicklungen zusammen bieten den Hintergrund. Sie sind nicht nur Ursachen, aber sie sind der Hintergrund, vor dem Putin als Katalysator den Krieg 2014 zweimal und 2022 mit einem Kriegsbefehl auslöst und weiterentwickelt. Schauen wir auf diese zwei Hauptkomponenten, die ich gerade hervorgehoben habe. Die Autokratisierung Russlands zusammen mit dem Neoimperialismus und das Bild des großen, ich glaube etwas über 6 Meter langen Tisches im Kreml ist vermutlich das Symbol geworden für die Ferne zwischen westlichen Politikern, Politikerinnen, aber auch den Systemen, die dahinter stehen. Und hier sehen Sie Scholz und Putin an diesem langen Tisch sitzen. Die Entfernung erschließt sich unter anderem auch noch aus dem Covid-Kontext. Also zunächst war vermutlich dieser große Abstand eher Putins Furcht vor Corona zuzuschreiben. Aber dennoch drückt das Bild auch diese Systemdistanz aus. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Autokratisierung Russlands nicht erst vor einem Jahr oder vor 2, 3, 4 Jahren begonnen hat, sondern dass wir es hier mit einem kontinuierlichen Trend zu tun haben. Und das ist ein weiterer Aspekt, der, das habe ich eben schon bei der Ukraine angesprochen, mit dieser staatszentrierten Identität. Ich glaube auch diese kontinuierliche Entwicklung Russlands in ein autoritäres System ist auch von uns und auch im öffentlichen, im politischen Diskurs in Deutschland und im Westen insgesamt unterschätzt worden. Und wir können zurückgehen in die frühe Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 1993 gibt sich das unabhängige Russland seine erste neue Verfassung, damals noch unter Präsident Jelzin. Und wenn wir diese Verfassung genau anschauen, dann ist das schon ein sehr starkes Präsidialsystem mit weitreichenden Dekretvollmachten, mit weitreichenden Vetorechten. Es ist ein zentralisiertes System. Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder, als Jelzin auf einem Panzer stand während des Augustputsches und eine große Rolle spielte im dann folgenden auch Zusammenbruch der Sowjetunion und Fortführung der Reformen, die von Gorbatschow angestoßen wurden. Aber er ist auch der Präsident, der das eigene Parlament buchstäblich bombardieren ließ, als es diese Verfassung und auch ein Wirtschaftsprogramm erst nicht annehmen wollte. Das heißt, es ist kein rein demokratischer Beginn eines politischen Systems. Wladimir Putin, der 2000 seine erste Wahl gewann, auch die schon keine freie Wahl. Er wurde 1999, als Jelzin zurücktrat, da war er Ministerpräsident. Und da musste er für eine Interimzeit die Regierungsgeschäfte ganz führen und hat sich dann im Frühjahr 2000 zur Wahl gestellt. Seitdem mit einer kurzen Unterbrechung, als er durch die Verfassung bedingt, kann er 2 Amtszeiten machen. Dann ist er kurz zur Seite getreten. Sie werden sich erinnern, Dmitri Medvedev war kurz Präsident, aber als Ministerpräsident hat Putin die Geschicke des Landes weiter in der Hand gehabt und ist dann sofort, als es von der Verfassung wieder möglich war, Präsident geworden und regiert seitdem. Und dieses System, was er weiter systematisch aufgebaut hat, was aber schon in der Jelzin-Ära verortet ist, beruht vor allem auf einer großen Personalisierung des Systems. Also es ist Putin selbst, ein kleiner Kreis von Elitenmitgliedern. Und einer Zentralisierung der Entscheidungsprozesse, also ein sehr von oben nach unten durchstrukturiertes System. Und von Anfang an und dann immer stärker liegt der Fokus auf dem Systemerhalt. Etwas, was autoritären Systemen innewohnt. Sie sind, und insbesondere wenn Bewegung in diese Systeme kommt oder auch Krisen zu bewältigen sind, sind sie sehr auf den eigenen Systemerhalt fokussiert. Und vieles wird dem untergeordnet. Den Merkmalen des autoritären Systems in Russland und auch autoritärer Systeme generell gehören Dinge wie Kontrolle der Medien, Repressionen, die auch sukzessive ausgedehnt wurden. Aber es gehört in dem Fall Russlands auch ein Zurückdrängen der Oligarchen, also der wirtschaftlichen Eliten, die in der Jelzin-Ära sich stark bereichern konnten und einen starken politischen Einfluss hatten, mit hinzu. Unter Putin sind diese Eliten durch Eliten aus dem Sicherheitsapparat, also aus den Geheimdiensten, aus der Armee, aus dem Polizeiapparat eigentlich in ihrem Einfluss beschnitten worden. Und auf diese Stütze hat er sich seitdem verlassen können. Und auch heute ist es ein System, was auf diesem Sicherheitssektor beruht. Putin kommt ja selbst aus diesem System. Das System zeichnet sich auch aus durch eine enge Verknüpfung von Innen- und Außenpolitik. Nun können Sie sagen, jedes System lebt von einer Verknüpfung von Innen- und Außenpolitik. Aber in einem autoritären System, und wir sehen in Russland sehr klare Beispiele für diese Verknüpfung, sehen wir, dass Innenpolitik der Außenpolitik Spielräume eröffnet, dass aber auch Außenpolitik, zum Beispiel die Krim-Annexion, innenpolitisch gebraucht werden kann, die gesellschaftliche Stimmung wieder hinter das System stärker vereinen kann. Also ist diese Balance und dieses Zusammenspiel von Innen- und Außenpolitik noch viel weitreichendere Konsequenzen haben kann. Mit all diesen Merkmalen des Systems geht eine auch bewusste Apolitisierung der Gesellschaft einher. Man hat im letzten Jahrzehnt immer wieder, häufig gar nicht bei uns berichtet, lokale Protestbewegungen in Russland gesehen. Vielleicht überrascht Sie das, aber an vielen Orten in Russland, in vielen Regionen gab es durchaus viel Protest, momentan weniger. Und der Protest entlädt sich in der Regel an lokalen Missständen, sei es der Bau von Müllhalden, die geplant sind, oder der Abriss von Gebäuden oder Waldbrände, die nicht schnell eingedämmt werden können. Und häufig kommen ganz verschiedene politische Kräfte und auch viele, die sich als apolitisch definieren. Für mich merkwürdig, ein Protest, es kann eigentlich nie apolitisch sein. Menschen, die sich nicht als Systemgegner verstehen, zusammen und können durchaus auf lokaler Ebene ihren Unmut kundtun und die lokale und regionale Politik muss darauf reagieren, diese Missstände beseitigen. Wenn sie es nicht schaffen, werden sie vom Kreml ausgetauscht. Aber in einem großen Land wie Russland und auch bei der Themenfülle, die Sie ansprechen, haben sich diese Proteste nie verbunden und haben sich bis auf zwei Ausnahmen in Moskau und in Chabarowsk im fernen Osten nie gegen Putin selbst gewandt. Also sie wenden sich immer gegen lokale Eliten oder die regionalen Gouverneure, aber nicht gegen Putin selbst oder gegen das System selbst. Auch Meinungsumfragen des unabhängigen Instituts Levada haben über viele Jahre bis Februar 2022 durchaus viel Unmut und Unzufriedenheit in Russland wahrgenommen und auch ein Wunsch nach politischer Veränderung, aber keine Wahrnehmung einer politischen Alternative. Es muss auch irgendwo eine Möglichkeit einer Alternative wahrgenommen werden, um dann zu einer Mobilisierung zu führen. Und das hat das System genau geschafft, unter anderem mit seiner Propaganda, mit der Geschichtspolitik, diese Apolitisierung weiter zu befördern. Und ich sagte bereits, imperiale Ansprüche, neoimperiale Ansprüche an insbesondere Nachbarstaaten gehören mit zu diesem System und gehören es auch seit Anfang an. Das ist nicht etwas, wie es ab und zu erwähnt wird, was jetzt seit ein paar Jahren in Bezug auf die Ukraine auftritt, sondern wenn wir uns selbst an die Jelzin-Ära erinnern, Jelzin führte den ersten Tschetschenienkrieg. Er war bereit, mit sehr vielen anderen Republiken und Regionen innerhalb der Russländischen Föderation bilateral zu verhandeln und auf verschiedene politische und wirtschaftliche Forderungen einzugehen, mit einer großen Ausnahme, das war Tschetschenien. Und er führte dort den ersten Krieg und Putin führte ab 1999 dort den zweiten Krieg, dann fast ein Jahrzehnt lang. Und es ist kein Zufall, dass dieser Krieg beginnt, als Putin sich als Präsident zur Wahl stellt. Man nutzte damals die Begründung, man müsste Terror von innen bekämpfen und hat dann auch international zu diesem Zeitpunkt daran anknüpfen können. Die Methoden, die angewandt wurden, insbesondere im zweiten Tschetschenienkrieg, sind die, die wir später in Syrien und jetzt in der Ukraine sehen. Also die Anfänge auch von Putins Präsidentschaft sind durch diese imperialen Ansprüche auch in der Russländischen Föderation, wer keinen weiteren Spielraum innerhalb der Föderation erhalten kann, zu sehen. Und auch viele der Methoden, die wir heute sehen, gehen schon auf diese Zeit zurück. Um hier abzuschließen mit Blick auf Russland, Wladimir Putin hat 2021 die Verfassung geändert. Und diese Verfassungsänderung gibt ihm die Möglichkeit, weil die seine Zeiten im Amt auf Null gesetzt werden, noch zweimal anzutreten, wenn er das dann vorhat. Im nächsten Frühjahr stünde dann die erste Wahl an und er kann sich noch ein weiteres Mal zur Wahl stellen und potenziell bis 2036 im Amt bleiben. Ob er das tun wird, hängt vermutlich sehr stark vom Kriegsgeschehen ab und vom weiteren Verlauf. Er hat sich mit der Verfassung auch andere Optionen geschaffen. Mitunter gehen autoritäre Machthaber in eine etwas informellere Rolle, in der sie nicht alle Verantwortung haben, aber dennoch noch viel zu sagen haben. Und über ein Gremium, ein konsultatives Gremium, hat sich Putin mit dieser Verfassungsänderung zum Beispiel auch diese Option geschaffen. So, nun der Blick auf die Ukraine. Ich möchte mit 1991 beginnen, also auch im Fall der Ukraine, auf die Zeit blicken um den Zusammenbruch der Sowjetunion herum. Und ein sehr wichtiges Datum ist für mich der 1. Dezember 1991. Da hat die damals noch existierende ukrainische SSR eigentlich einen sehr klugen Schachzug unternommen und hat über die ukrainische Unabhängigkeit in einem Referendum abstimmen lassen. Und das ist jetzt wenige Monate nach dem Augustputsch. Und es sind sozusagen die letzten Tage oder der letzte Monat in der Geschichte der Sowjetunion. Aber zwischen dem Augustputsch 1991 und diesem Unabhängigkeitsreferendum liegen eben wenige Monate. Und sie wurden genutzt auch für eine gesellschaftliche Mobilisierung. Zuvor hat es schon auch eine nationale Unabhängigkeitsbewegung gegeben. Aber dies ist der Moment, wo das wirklich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen wird. Und in diesem freien Referendum stimmt eine absolute Mehrheit für die Unabhängigkeit, die zum damaligen Zeitpunkt vermutlich ganz verschiedene Dinge bedeutet hat für viele Menschen. Aber es ist ein klares Votum zu einem sehr frühen Zeitpunkt und auch im Südosten der Ukraine. Also wir sehen in diesem Referendum keine klare Spaltung zwischen Süd und Ost oder anderen Regionen. Die einzige Region, in der das Votum geringer ausfällt, aber es ist immer noch eine Mehrheit, ist die Krim. Der Krim und in Sevastopol, zwei separate Einheiten, liegt die Zustimmung bei 54% und 57%. In anderen Teilen des Südostens, also auch im Donbass zum Beispiel, ist die Zustimmung deutlich über 80%. In Teilen der Westukraine noch höher. Aber mit diesem Moment sehen wir eigentlich einen großen Zuspruch für die Unabhängigkeit der Ukraine in den Grenzen, wie sie 1991 dann unabhängig wurde. Die große territoriale Herausforderung, vor der die Ukraine dann stand, war die Krim. Die Krim wurde 1954 unter Khrushchev, aber nicht nur durch Khrushchev als Geschenk weggegeben, Teil der ukrainischen Sowjetrepublik. Ein administrativer Akt zur damaligen Zeit, der 1991 stark an politischer Bedeutung gewann und insbesondere in Russland als nicht legitim wahrgenommen wurde. Die Krim hat für Russland eine große symbolische, strategische, historische Bedeutung. Aber es ist auch, ich komme gleich noch kurz noch einmal darauf zu sprechen, im anderen Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Krim-Annexion, wir müssen aufpassen, dass auch unser Blick stark durch die russische Brille auf die Krim geprägt ist, weil wir auch diesen Blick, ich würde sagen, einen kolonialen Blick Russlands, uns auch selbst mit angeeignet haben, denn andere Blickwinkel waren eigentlich nicht so präsent. Denn Russland behauptet immer wieder, dass die Krim russisch sei, weil sie seit 1783 zum russischen Imperium gehört hat, zum Zarenreich. Aber natürlich beginnt die Geschichte der Krim nicht 1783. Es waren viele andere Völker auf der Krim. Es geht hierbei nicht ums Aufrechnen von wie vielen Jahren jemand irgendwo war. Das wäre viel zu einfach und trägt nicht. Aber die Krim-Tataren zum Beispiel kommen im Narrativ Russlands nicht vor. Die Krim-Tataren verstehen sich als indigenes Volk der Krim. Es gibt zwei weitere kleine indigene Völker. Und auch vor dem Krim-Imperium, dem Krim-Khanat, was im 15. Jahrhundert auf der Krim bestand und dann zu einem Teil des Osmanischen Reiches wurde, gab es viele andere politische Strukturen auf der Krim. Und auch die Ukraine argumentiert, und das ist die einzig im internationalen Recht verbriefte Argumentation, die Krim war 1991 Teil der ukrainischen Sowjetrepublik. In diesen Grenzen wurde das Land unabhängig, die Grenzen sind international anerkannt. Da ist es eigentlich egal, wer wann welche Teile dieses Landes besessen hat. Das ist die einzig mögliche Argumentation unter internationalem Recht. Aber auch der historische Blick zeigt bestimmte sehr, sehr bewusst nicht bespielte Ecken der Geschichte in der russischen Darstellung, zu wem die Krim gehört. Es gibt weitere viele Missverständnisse über die Ukraine. Neben der Krim gehört dazu vor allem das Verständnis eines in Ost und West gespaltenen Landes. Diese Spaltung hat man von außen mehr gesehen, als man sie von innen je gelebt oder auch politisch gesehen hat. Ich komme gleich darauf zu sprechen, dass es Unterschiede in der politischen Orientierung und in der politischen, auch in der Parteienlandschaft in der Ukraine in Ost und West gab. Aber das ist etwas anderes, als zu sagen, weil Teile der Ukraine im Süden und Osten des Landes lange Zeit zum russischen Imperium gehört haben, weil dort mehr ethnische Russen und Russinnen leben, weil dort mehr russischsprachige Menschen leben, wollen diese Bevölkerungen und diese Regionen zu Russland gehören oder haben sich nie mit der unabhängigen Ukraine einverstanden erklären können. Ich habe ja gerade darauf hingewiesen schon, dass selbst 1991, als diese Idee von Unabhängigkeit für viele sicher noch vage war, das Votum sehr klar war im Südosten. Und wer einer bestimmten ethnischen Herkunft ist oder eine bestimmte Sprache spricht, das ist nicht gleichbedeutend mit einer pro-russischen Orientierung. Aber so wird es häufig und auch im öffentlichen Diskurs und auch bei uns gleichgesetzt, dass das pro-russische Parteien sind, die in diesen Regionen des Südostens stark waren zum Beispiel. Das sind aber verschiedene Dinge. Zum einen greift pro-russisch wieder so ein Begriff, der viel benutzt wird. Was heißt das genau, pro-russisch? Viele der Parteien oder der politischen Eliten im Südosten der Ukraine haben alles andere betrieben, als auf einen Anschluss an Russland hinzuwirken. Sie haben ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgt und die haben sie sowohl nach Russland als auch weiter gen Westen verfolgt. Also diese Gleichsetzung, die Tatsache, dass dort historisch bedingt Russen, Russinnen, russischsprachige Menschen wohnen, ist nicht dasselbe wie russische, eine pro-russische Orientierung zu haben oder was das genau überhaupt heißt, eine pro-russische Orientierung zu haben. Es gibt kulturelle Affinitäten, es gibt auch Familienbezüge über diese Grenzen hinweg, aber das sollte man nicht verwechseln mit einem aktiven Versuch, sich am Land anzuschließen oder die Ukraine politisch zu untergraben. Und eine weitere damit verbundene Problematik ist der Begriff der Identitäten. Und damit beschäftige ich mich schon länger und in sozialwissenschaftlicher Forschung tut man das sowohl über qualitative Interviews, aber auch über quantitative Umfragen, dass man versucht, die Meinung der Bevölkerung, ein Stimmungsbild zu erfassen. Das tut man über längere Zeiträume und wenn es gut läuft, erwischt man sogar dieselben Leute mehrmals über längere Zeiträume hinweg. Und mir ist, dadurch, dass ich diese Forschung selber betreibe, auch sehr klar, dass man durch diese Art von Forschung auch Dinge, sozusagen das Verständnis von Identitäten mitprägen kann. Das heißt, wenn Sie sich alle überlegen, wenn ich Sie nach Ihren Identitäten befragen würde, würden Sie vermutlich nicht gleich mit vielleicht Ihrer ethnischen Identität beginnen oder welche Sprachen Sie alle sprechen oder was Ihre Hauptsprache ist, sondern es gibt natürlich ganz viele Identitäten, die zu einer Person gehören und vielleicht nach Tagesform, je nachdem, antworten Sie anders. Und wenn Sie in bestimmten politischen Situationen sind oder auch Krisen erleben, antworten Sie vielleicht wieder anders. Wenn aber auf dem Umfragezettel steht, was ist Ihre Ethnizität, was ist Ihre Sprache, und dann haben Sie nur eine Möglichkeit zu antworten. Und dann müssen Sie auswählen, ist es nun Russisch oder ist es Ukrainisch. Und dann setzen Sie etwas dorthin. Das bedeutet etwas, sonst würden Sie es ja nicht tun, Sie könnten auch gar nichts ankreuzen. Aber das vermittelt vielleicht auch den Eindruck, Dinge sind klarer und ganz klar zu verorten. Und in Volksbefragungen hat man häufig klare Kategorien. Es ist ein relativ neuer Trend, dass man sich so zwischen Kategorien setzen kann. Aber gerade wenn wir uns ein Land wie die Ukraine anschauen und auch im letzten sowjetischen Zensus gab es die Möglichkeit nicht und auch 2001 im ersten ukrainischen Zensus und auch dem letzten, der durchgeführt wurde, gab es die Kategorie Nationalität. Nationalität im deutschen, aber auch vor allem im sowjetischen Gebrauch und der prägt bis heute das Verständnis, ist eine ethnische Kategorie, gemessen an der Ethnizität der Eltern. Und dann wird es auch sehr kompliziert, wenn wir in andere Sprachen gehen. Nationality auf Englisch bedeutet Staatsbürgerschaft, bedeutet was anderes. Das heißt, in diesen Diskussionen wird es manchmal sehr verwirrend, worüber wir eigentlich genau sprechen. Und dieser sowjetisch geprägte Begriff von Nationalität entscheidet man nach der Ethnizität der Eltern. Der hat sich verändert, das wissen wir aus der Forschung, dass Leute das nicht mehr heute, auch jüngere Generationen, das nicht mehr so klar danach verorten und durchaus einige eher an Staatsbürgerschaft denken, also an inklusiveres Konzept und nicht an ihre ethnische Herkunft denken. Das heißt, wenn wir sehen, so und so viel Prozent geben sich als ukrainische Nationalität an, was immer die absolute Mehrheit war, auch schon um die Unabhängigkeit herum waren das ungefähr 80%. Aber wir wissen gar nicht ganz genau manchmal, was diese Kategorien bedeuten. Und im Zensus ist es nicht erfolgt, aber in eigentlich allen besseren Umfragen werden Zwischenkategorien verwendet, die die Leute viel benutzen, dass sie nämlich vielleicht Eltern verschiedener ethnischer Herkunft haben, Russisch und Ukrainisch, dass sie Russisch und Ukrainisch sprechen, dass sie das vielleicht in verschiedenen Kontexten tun, dass sie zu Hause eine Sprache sprechen, aber in der Schule, auf der Straße, auf der Arbeit eine andere, dass die Sprachrealität im Südosten der Ukraine häufig so aussah, man muss jetzt sagen aussah, denn momentan verändert sich das, dass eine Person Russisch spricht, die andere auf Ukrainisch antwortet. Und das ist keine konfliktbehaftete Situation gewesen im Alltag im Südosten der Ukraine. Das ist also hat das viel mit unserem Blick zu tun auf ein Land und ich würde sagen insbesondere auf osteuropäische Länder, vielleicht auch auf andere Regionen der Welt, mit denen ich mich weniger auskenne, wo wir nach ethnischen und sprachlichen Differenzen und Unterschieden suchen und denken, sie seien automatisch konfliktbehaftet. Das müssen sie nicht sein. Sie können politisch zu Wahlzeiten etwas aufgebauscht werden und sie können vor allem auch von außen als Konflikte gesehen werden. Und dann wird diese Linie zwischen Ost und West in der Ukraine oder Südost und West sehr klar. Aber in der Realität war sie das nicht. Und sobald man diese Zwischenkategorien schafft, benutzen viele Leute sie, weil sie viel eher an der Realität liegt. Eine andere problematische Kategorie potenziell ist die Kategorie Muttersprache. Es ist aber insbesondere in der Ukraine, vielleicht überall, eine symbolische Kategorie, die viel mit Identität zu tun hat. Aber das ist separat von der Frage, welche Sprache sprechen Sie im Alltag oder welche Sprache sprechen Sie auf der Arbeit. In der Ukraine haben immer und mit steigender Tendenz viel mehr Menschen angegeben, es sei ukrainisch, auch wieder die Mehrheit. Aber im Alltag haben sie unterschiedliche Sprachen verwendet, insbesondere Russisch. Wir sehen jetzt eine klare Veränderung und nach diesem Krieg, wenn er irgendwann vorbei ist, wird der Trend sich fortsetzen, ein bewusstes Umentscheiden, mehr Ukrainisch zu verwenden, also nicht nur von oben verordnet, sondern auch von unten gewollt. Wenn wir bei Perspektiven auf die Transformation bleiben, dann kann man die Geschichte einer Transformation, wie sie seit 1991 in der Ukraine und vielerorts in Osteuropa vonstatten gegangen ist, auf verschiedene Weise erzählen. Und häufig wird vor allem die Rolle von Institutionen, von Eliten betont, aber man kann ja auch die Gesellschaft vorne anstellen und die Gesellschaft zum Hauptakteur machen. Und seit 1991 gab es in der Ukraine eine Reihe von Zyklen von Massenprotesten. Und Massenproteste sind etwas sehr Rares, Seltenes in der Geschichte. Wir haben sicher alle verschiedene Massenproteste, wo wirklich dann Zehn- oder Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen, vor Augen. Aber wenn man sich historisch vor Augen führt, dann sind das seltene Momente. Wenn das mehrmals passiert, innerhalb einer sehr kurzen Zeit, dann passiert etwas wirklich Seltenes und auch etwas, was in die Tiefe geht und Gesellschaft verändert, auch wenn das gar nicht so einfach zu fassen ist, was das genau ist. Es gibt in der vergleichenden Forschung dann eine Reihe von Motivationen, die man aufführen kann, warum es zu diesen Protesten kommt, welche Erwartungen sich damit verbinden. Und dennoch ist diese Forschung immer sehr schlecht darin, den nächsten Massenprotest vorherzusagen. Bei allen Grundkomponenten, die man dann häufig sieht, dass zum Beispiel häufig am Anfang, aber nur am Anfang, jüngere Menschen, häufig Studierende dabei sind, weil man zum Beispiel Ressourcen braucht, Ressourcen wie Zeit zum Beispiel, dass sozioökonomische Vorstellungen eine Rolle spielen, dass politische, vorgeprägte, andere Vorstellungen von Politik eine wichtige Rolle spielen. All diese Dinge und noch viele mehr kann man anführen, aber doch diesen Auslöser, den es noch geben muss, damit aus Unzufriedenheit wirklich eine Massenmobilisierung wird, der ist sehr schwer vorherzusehen und manchmal wirkt er fast arbiträr. Aber er hat häufig damit zu tun, dass die Machthabenden die Gesellschaft unterschätzen und politische Fehler machen. Aber das wissen wir dann häufig auch erst im Rückblick. Und diese Verknüpfung von Protestwellen halte ich im Falle der Ukraine für besonders wichtig. Und es ist eigentlich ein Paradebeispiel, wo man diese Prozesse studieren kann, analysieren kann. Und ich habe hier einmal die Zyklen der Massenmobilisierung in der Ukraine aufgeführt und würde schon noch vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1990 beginnen mit einer Menschenkette, die es schon zuvor in den baltischen Ländern gegeben hatte, aber wo eben sich Zehntausende, Hunderttausende von Menschen im Westen der Ukraine von Kiew nach Lviv die Hand reichen und die nationale Unabhängigkeitsbewegung auch öffentlich sichtbar machen. im engeren Sinne der Massenmobilisierung beginnt es eigentlich mit im Oktober 1990, also auch wieder noch zu Zeiten der Sowjetunion, mit der sogenannten Revolution auf Granit, die vielleicht etwas in Vergessenheit geraten ist. Ein Protest, der zunächst von Studierenden ausging, aber dem sich dann auch viele Arbeiter anschlossen durch Streikbewegungen. Die Bilder dieses Protestes, Sie sehen es hier auf der linken Seite, einer Zeltstadt im Zentrum Kiews. Damals hieß der Platz noch nicht Platz der Unabhängigkeit, Majdan Nezalezhnosti, aber Sie sehen Bilder, die auch an spätere Proteste schon erinnern und das Repertoire der Protestierenden und auch die Ästhetik, auch eine künstlerische Ästhetik, die einhergeht mit diesen Protesten, wurde bei diesem ersten Protest, der Zehntausende von Menschen auf die Straße brachte, geprägt. Das Unabhängigkeitsreferendum ist natürlich kein Massenprotest, aber ich rechne es hiermit dazu als ein mobilisierendes Element. Und 2001 sind wir hier auf das Bild auf der rechten Seite bei den Protesten Ukraine ohne Kutschma. Leonid Kutschma war der Präsident damals, ein autoritär regierender Präsident in einem demokratisch verfassten Land nach der Verfassung, aber einer Verfassung, die viel ambivalent ließ, wer genau welche Entscheidungen trifft, Parlament, Regierung, Präsident. Und er war in einem Skandal bei einem Mord an einem Journalisten beteiligt. Und als ein Audio-Recording dazu veröffentlicht wurde im Parlament, kam er unter Druck durch diese Proteste, konnte sich aber halten. Und 2004, also nur 3 Jahre später, entlädt sich dieser Unmut im Rahmen der Präsidentschaftswahlen, in denen der handverlesene Nachfolger, so sollte es sein, von Kutschma, Janukowitsch, damals der Ministerpräsident, angeblich gegen den Oppositionskandidaten Juschenko knapp verloren haben sollte. Das war nicht im Einklang mit dem, was die Wahlprognosen oder auch Umfragen am Tag zeigten. Und es entlud sich das, was wir jetzt als orangene Revolution kennen. Die Farbe Orange war die Farbe des Oppositionskandidaten. Und hier waren wirklich Hunderttausende von Menschen auf der Straße gegen ein offensichtlich manipuliertes Wahlergebnis. Und das Überraschende, was passierte, war, dass der oberste Gerichtshof schnell entschied, die Stichwahl zu wiederholen. Also eigentlich ein Gericht, was unter dem damaligen System und auch unter Kutschmas Kontrolle war, denn die Judikative war nicht wirklich unabhängig. Bei dieser wiederholten Wahl, wo es vor allem um die Mobilisierung erstmal darum ging, überhaupt zu wählen und dann insbesondere den Oppositionskandidaten zu wählen, hat sich wieder dieses Muster dieser Proteste, auch verbunden mit einer Farbe, einer Farbrevolution, wie sie genannt werden, gezeigt. Im November 2013 ereignet sich die nächste große Protestwelle. Sie sehen das Bild hier rechts, jetzt eine Verknüpfung der ukrainischen Flagge mit den Symbolen der EU. Denn der dann doch noch mal gewählte Präsident Janukowitsch, wir sehen auch, dass das Land mehrmals in verschiedene Richtungen sich bewegt. Janukowitsch hat 2004 verloren und 2010 konnte er doch noch Präsident werden. Also ist auf keinen Fall ein geradliniger Demokratisierungsprozess. Und er weigerte sich im letzten Moment, auch zur Überraschung der Staats- und Regierungschefs der EU, ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Und das war der Auslöser, eigentlich ein sehr technischer Auslöser für diese Massenproteste, in denen es aber um sehr viel mehr ging. Es ging bei diesen Protesten 2013, 2014, die in der Ukraine als Revolution der Würde bezeichnet werden, Euromaidan ist eher unsere Bezeichnung, weil wir die europäische Fahne viel sehen und es mit dem Assoziierungsabkommen in Verbindung bringen. Und diese Proteste waren vor allem möglich, weil Janukowitsch im ganzen Land, und wiederum hilft es da, sich das Stimmungsbild in der Gesellschaft anzugucken zu diesem Zeitpunkt, denn der Präsident Janukowitsch war genauso unbeliebt im Süden und Osten des Landes wie im Westen. Und es ging damals, wie schon mehrmals bei diesen Protesten, um Korruption und den Wunsch, eine andere Regierung zu haben, die weniger korrupt regiert. Und dann ist der Euromaidan über mehrere Monate hat er sich entwickelt und seine letzte Phase war sehr gewaltsam und von einer sehr verengten, auch soziodemografischen Gruppe geprägt. Das erfolgte in Reaktion auf die Versuche des Präsidenten, mit Polizeisondereinheiten diesen Protest niederzuschlagen. Und es gab Tote, auch Versammlungsfreiheit und andere Dinge, Grundrechte wurden eingeschränkt. Und das hat diesen Protest gewaltsamer gemacht. Und häufig sehen wir heute, wenn an den Euromaidan erinnert wird, die Bilder dieser letzten Tage und Wochen. Aber auch die Monate davor sind wichtig und es startet als ein, wirklich von der, aus der Mitte der Gesellschaft heraus, ein friedlicher Prozess über viele Wochen und Monate. Und das ist wichtig in dieser Betonung. Also Massenproteste haben dann viele Folgen. Sie bringen viele Hoffnungen, aber auch Enttäuschungen mit sich. Sie politisieren größere Teile der Gesellschaft. Sie sind wichtig, weil sie sowohl aktivistische Netzwerke, aber auch Netzwerke unter Menschen in einer Nachbarschaft zum Beispiel knüpfen, neu knüpfen, auch bereitstehen für weitere Entwicklungen. Und dadurch erklärt sich zum Teil diese Fortführung der Proteste. Es sind ähnliche Personen, die wir sehen in aktiven Rollen in diesen Protesten. Aber auch die Gesellschaft ist beim nächsten Mal schon vorbereitet auf so etwas. Und das verbinde ich auch in meiner Forschung mit diesem Verständnis davon, was es heißt, ukrainische Staatsbürgerin oder ukrainischer Staatsbürger zu sein. Dass dieses Verständnis in dieser Zeit durch diese Massenproteste stark mitgeprägt wurde. Es hat die Zivilgesellschaft gestärkt. Zivilgesellschaft bezeichnet vor allem die organisierte Zivilgesellschaft. Aber auch darüber hinaus gibt es viel bürgerschaftliches Engagement, also was im Englischen häufig als Volunteering bezeichnet wird. Wenn wir das auch vergleichend in Europa anschauen, dann ist es bemerkenswert, wie hoch die Werte gegangen sind in der Ukraine. Das heißt, Leute, die sich für etwas in ihrer Nachbarschaft zum Beispiel einsetzen. Und das sind Dinge, die in so einer extremen Krisensituation wie jetzt auch zum Tragen kommen und in diesem Kriegskontext diesen Widerstand, zivilen Widerstand als auch militärischen Widerstand mitbedingen. Die EU ist seit dem Euromaidan insbesondere, aber auch schon seit 2004, ein klarer Referenzpunkt geworden in der gesellschaftlichen Debatte. Damit verbinden sich natürlich auch wirtschaftliche Vorstellungen und wirtschaftliche Hoffnungen. Und wir müssen auch sagen, dass eine Folge der Proteste auch die Krim-Annexion, der Krieg im Donbass und die vollumfängliche Invasion Russlands letzten Jahres ist. Denn das waren Schritte, die den russischen Eliten, dem russischen System deutlich signalisiert haben, was man im eigenen Land nicht möchte, was aber eines Tages herüberschwappen könnte. Das heißt, es gibt also auch diese andere Seite, welche Entwicklung es beflügelt hat im Nachbarland. Ich möchte ganz kurz Ihnen einfach farblich auch die Trends zeigen. Ich sagte vorhin, es gibt keine Ost-West-Spaltung der Ukraine nach ethnischer oder sprachlicher Art, die politisch konfliktbehaftet gewesen war. Aber es gab natürlich unterschiedliche Parteien oder Präsidentschaftskandidaten, die häufig aus sozialen und wirtschaftlichen Motivationen heraus in Teilen des Landes besonders erfolgreich waren. Und Sie brauchen hier gar nicht die Details angucken, nur die Farben zeigen es schon. Die Präsidentschaftswahlen, hier müsste es heißen, 2004, Entschuldigung, in der Orangenen Revolution zwischen Juschenko und Janukowitsch. Da sehen Sie gelb-orange, müsste eigentlich alles orange sein, blau, der blaue Kandidat Janukowitsch. Sie sehen ungefähr eine Südostspaltung. Sie sehen sie auch 2010, als dann Janukowitsch doch noch Präsident wird. Dies sind regionale Eliten, die diese Wahlen für sich entscheiden können und vor allem versuchen der Bevölkerung auch wirtschaftlich und sozial Angebote zu machen und durch diese Überlegungen motiviert werden, aber nicht durch Sprache oder ethnische Unterschiede. Aber dieses Bild trügt auch, denn wenn wir auf die lokale Ebene gehen, Sie sehen hier ein Bild, einen bunten Flickenteppich der Lokalwahlen 2015, da wird es sehr viel interessanter, weil nicht nur ganz andere Parteien auch sich zur Wahl stellen, aber auch die Tatsache, dass eine gewisse Partei im Süden oder Osten des Landes gewinnt, heißt nicht gleich, dass nicht vielleicht die zweite Partei kurz dahinter eine Partei aus dem Westen des Landes ist, die aber im lokalen Parlament im Osten der Ukraine saß. Das heißt, auf dieser nationalen Ebene wirkt es häufig sehr viel klarer als auf der lokalen Ebene, wo schon sehr viel mehr Bewegung im Land war. Und 2019 passiert etwas, was für viele überraschend kam. 2019 wird Volodymyr Zelensky gewählt und zwar mit einem Wahlergebnis, das nur im Westen der Ukraine an einem Ort seinem Gegenkandidaten die Stimmen gibt. Und mit so einer absoluten Mehrheit im ganzen Land für einen politischen Neuling beginnt auch mal eine neue Phase. Also hier können wir nicht mehr davon sprechen, dass das Land gespalten ist. Er hat trotz aller Vorsicht dabei, dass er ein politischer Neuling war, auf jeden Fall, dass die gesellschaftliche Stimmung des Landes sehr gut erkannt und hat auch eine Wahlkampagne geführt, die gerade die inklusive Identität der Ukraine. Sie erinnern sich vielleicht, er sprach zu dem Zeitpunkt im Wahlkampf Russisch. Er richtete seine Botschaft auch an die Bürger und Bürgerinnen auf der Krim, im Donbass. Er hat also bewusst inklusiv gesprochen. Und der damalige Amtsinhaber Poroschenko tat das Gegenteil. Sein Wahlslogan war Armee, Sprache, Glauben. Und das war eine sehr verengte Identität, mit der sich offensichtlich die Leute nicht identifizieren konnten. Ich werde aus den Umfragen, an denen ich seit mehreren Jahren beteiligt bin, nur ein, zwei Beispiele nennen und möchte dann mit ein paar Gedanken zum Krieg schließen. Wir haben über ein Projekt, ein international gefördertes Projekt, Mobilize, über verschiedene Jahre dieselben Menschen befragen können. Und wir tun es auch jetzt gerade wieder, aber die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Aber seit 2019 bis Februar 2022, also ganz kurz vor der Invasion in die gesamte Ukraine, haben wir nach der Unterstützung für Demokratie unter anderem neben vielen anderen Fragen gefragt. Und was hier wirklich bezeichnend ist, ist dieser Wert und dieser Trend. Die Frage, eine typische Frage ist immer, mit welcher Aussage können Sie sich am besten identifizieren? Ist hier auf Englisch direkt aus der Umfrage genommen. Ist Demokratie, also Demokratie ist die Regierungsform, die ich bevorzuge? Oder eben sind es unter bestimmten Bedingungen, wäre ein autoritäres System besser? Oder es macht gar nichts für mich, Leute, für mich ist das ganz egal? Oder keine Antwort? Was auch interessant ist, dass die Leute, die keine Antwort geben, dieser Trend nimmt ab. Das heißt, einige hiervon sind hierhin gewandert. Und auch dieser Trend nimmt auch wieder etwas ab. Die Leute, die sagen, unter bestimmten Umständen wäre es ein autoritäres System. Ich betone das so, es ist natürlich nur so eine Zahl und da muss man immer vorsichtig sein. Aber das passiert in einer Zeit, in der schon Russland seine Truppen an der Ostgrenze der Ukraine stark aufbaut. Und es passiert in der Zeit der Pandemie. Da sehen wir an keinen Orten sonst in Europa einen Anstieg in der Unterstützung für Demokratie und für das politische System. Die Leute sind mit anderen Dingen beschäftigt und wenn überhaupt, sind sie kritisch, auch in Demokratien, kritisch ihrer Regierung gegenüber. Das heißt hier, wir wissen noch gar nicht genau, wie wir es genau erklären. Wir sehen einen anderen Trend hier. Und es ist auch wieder etwas, was ich, ohne das jetzt genau schon nachvollziehen zu können, vermute, dass es mit der Mobilisierung davor, also vor der Pandemie oder vor der Invasion zu tun hat und sich auch weiter fortsetzt. Also dieser Anspruch, sich klar darüber zu sein, welches politische System man möchte. Was auch ansteigt, ist, man fragt häufig in Umfragen nach einem Gefühl, gibt es eine Art Verpflichtung, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und auch hier sehen wir wieder einen klaren Anstieg, einen etwas geringeren bei der Verpflichtung auch zu protestieren, wenn einem die Politik nicht passt. Aber dies ist durchaus, und wenn es auch hier vielleicht etwas klein ansieht, der Anstieg von aussieht über mehrere Jahre, das ist ein statistisch hochsignifikanter Anstieg. Was wir sehen, ist, dass schon seit den Massenmobilisierungen und insbesondere seit letztem Jahr, dass gesellschaftliche Beteiligung an diesem Krieg, damit meine ich nicht nur die militärische Beteiligung oder wirklich sich zu territorialen Verteidigungseinheiten zu melden oder in der Armee zu dienen, sondern Dinge zu tun, zum Beispiel Geld zu spenden. Es wird auf, vielleicht haben Sie das schon gesehen, auf erstaunlich effektive Weise organisieren, ganz normale Menschen, wie wir es hier sind im Raum, über ihre Handys Spendenaufrufe organisieren, militärisches Gerät, aber auch humanitäre Hilfe, medizinische Hilfe, bauen Infrastruktur wieder auf. Diese Art des Engagements ist höchst erstaunlich und das ist nicht auf bestimmte Gruppen der Gesellschaft nur bezogen. Das ist nicht erstaunlich im Kontext dieses Krieges. Jeder weiß genau, worum es geht bei diesem Krieg. Aber die Art der Umsetzung erstaunt dennoch. Und verschiedenste Arten des Volunteering, des bürgerschaftlichen Engagements sehen wir hier. Jetzt möchte ich zum Abschluss kurz auf diese drei Phasen eingehen. Ich habe schon über die Krim gesprochen, über die Annexion der Krim 2014. Sie werden sich erinnern, dass Russland überraschend schnell, und ich würde sagen, nicht nur für den Westen überraschend schnell und für die Ukraine überraschend schnell, sondern auch für die russische Bevölkerung überraschend schnell Fakten geschaffen hat auf der Krim nach einer Besatzung durch Sondereinheiten, die zuerst keine russischen Symbole trugen, aber dann sehr klar als russische Akteure zu identifizieren waren. Dann über eine auch sehr, ein sehr schnell durchgeführtes Scheinreferendum über Optionen, die keine wirklichen Optionen waren, die Annexion der Krim vorbereitet hat. Die Fragen in diesem sogenannten Referendum, auf das Russland sich immer wieder bezieht, waren: Sind Sie für die Wiedervereinigung der Krim mit Russland? Das ist der russische Terminus, da knüpft man direkt an 1783 an. Oder sind Sie für die Wiederherstellung der Verfassung der Krim von 1992? Das ist eine sehr detaillierte Frage. 1992 gab es zwei Verfassungen auf der Krim. In dieser Zeit des Aushandels des Krim-Statuses innerhalb der Ukraine, den ich ansprach, wurden mehrere Verfassungen der Krim geschrieben. Da haben lokale Kräfte, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt pro-russische, auch russisch-nationalistische Kräfte, versucht, erst die Krim unabhängig zu machen, dann eine Autonomie rauszuhandeln. Man hat sich um enge Beziehungen zu Jelzin, zu Russland bemüht. Dieser hat es zu dem Zeitpunkt nicht gewollt. Er hat Stabilität in den Beziehungen zur Ukraine priorisiert, also genau das Gegenteil von dem, was jetzt passiert. Aber 1992 gab es diese zwei Verfassungen, die aber im Endeffekt wieder revidiert wurden. Und sie bezeichneten trotz allem Ruf nach Unabhängigkeit die Krim nach wie vor als Teil der Ukraine. Also das waren diese zwei sehr diffusen Optionen in diesem sogenannten Referendum. Und es ist dann nach offiziellen Zahlen mit hoher Mehrheit und hoher Beteiligung angenommen worden, die Wiedervereinigung, der sogenannte mit der Krim mit Russland. Man hat dann interessanterweise später auf auch offiziellen russischen Seiten von Behörden, die dem Präsidenten unterstehen, auch andere Zahlen gesehen, die sehr viel niedriger waren. Trotzdem eine Mehrheit angaben, aber weniger Wahlbeteiligung und weniger Zuspruch veröffentlicht hatten. Die wurden dann schnell wieder beseitigt. Aber die Frage, die sich häufig stellt, ist, wie hätten dann Leute abgestimmt, wenn es ein wirklich freies Referendum gegeben hätte? Denn dies, wie Sie sehen können, auch an dem Bild, ist kein freies Referendum, wenn vor den Wahlkabinen und vor den Regierungsinstitutionen bewaffnete Soldaten stehen. Aber wir wissen es einfach nicht. Das ist die ehrliche Antwort darauf. Und es hätte sich zu diesem Zeitpunkt diese Situation gar nicht gestellt, denn es gab, anders als was die russische Propaganda uns und den eigenen Bürgern immer wieder erzählt, es gab keine Bewegung auf der Krim, entweder ein Referendum durchführen zu lassen oder sich der Krim anzuschließen 2014. Das gab es in den frühen 1990ern, aber das Problem war politisch gelöst worden über einen Autonomiestatus der Krim innerhalb der sogenannten unitaren Ukraine. Und seitdem war die Ukraine voll in den Süden und Osten des Landes integriert politisch. Als ich die Wahlkarten gezeigt habe, die Krim hat genauso gewählt wie andere Teile des Südostens der Ukraine. Und es gab keine Bewegung auf der Krim für mehr Unabhängigkeit, Autonomie oder gar den Anschluss an Russland. Diese Möglichkeit ergibt sich erst durch die Besatzung der Krim durch Russland 2014. Und ohne die Krim-Annexion hätte es den nächsten Schritt nicht gegeben, dass separatistische Kräfte in Teilen des Südostens, insbesondere im Donbass, versuchen, auch etwas für sich herauszuhandeln, eine Autonomie oder gar Unabhängigkeit. Daraus wird sehr schnell mit Russlands politischer, militärischer, finanzieller Unterstützung der Krieg im Donbass, der über 14.000 Menschen das Leben gekostet hat bis 2022, ungefähr 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge in der Ukraine verursacht hat und nochmal ungefähr 1 Million nach Russland vertrieben hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in diesem Jahr die Position bezogen und nachgewiesen, das ist deren Position jetzt für weitere Rechtsprechung, dass ab Mitte Mai 2014 Russland eindeutig die Kontrolle im Donbass, über das Donbass-Geschehen hat. Russland hat immer wieder behauptet, es sei gar nicht ein Teil des Krieges im Donbass und es sei eigentlich ein Land von außen, was versucht, diesen Krieg zu regeln. Und der Gerichtshof hat auch noch gesagt, eventuell ist diese Kontrolle auch vorher schon sehr ausgeprägt, aber sie haben sich orientiert an einem wiederum Scheinreferendum in diesen Republiken. Das heißt, wir sprechen von etwas einem Monat, wo nicht ganz klar festgelegt ist, zumindest vom Menschengerichtshof, dass die Kontrolle eindeutig von Russland ausgeht. Aber danach ist es sehr klar nachzuweisen. Und diese Phase mündet dann oder geht über in die vollumfängliche Invasion, die in der Nacht auf den 24. Februar begann. Wir sind momentan in der Phase hier, ich habe die Karte von der Süddeutschen Zeitung hier genommen, die jeden Tag, vielleicht verfolgen Sie das mit, viele Medien geben uns jeden Tag auch in Kartenform den Überblick, wo das Kriegsgeschehen sich gerade konzentriert. Sie sehen im Vergleich die schraffierten Gebiete hier, die schon vor Februar 22 unter Russlands Kontrolle waren. Sie sehen jetzt hier die Gebiete, in denen zunächst die Invasion sich konzentrierte. Die Ukraine wurde gleich um den 24. Februar 22 herum aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig und dann fast alle großen Städte aus der Luft angegriffen. Momentan konzentriert sich das Kriegsgeschehen vor allem wieder auf den Osten, den Südosten. Auch die Krim ist im Spiel. Russland hat im letzten Herbst weitere Gebiete offiziell aus russischer Perspektive annektiert. Dazu gehören die Regionen hier im Südosten. Aber es ist eine andere Art der Annexion, denn die politische oder militärische Kontrolle über diese drei Regionen war und ist bisher nicht in Gänze gegeben. Aber in der Verfassung steht schon drin, dass diese drei zusätzlichen Regionen zu Russland gehören. Es gibt immer wieder Veränderungen an der Front, aber es ist ein Stellungskrieg geworden, ein hochverlustreicher Stellungskrieg, der meiner Ansicht nach noch lange anhalten wird. Und damit möchte ich schließen. Leider gibt es momentan wenig Hoffnung auf ein baldiges Ende dieses Krieges. Wenn wir kurz drauf blicken, was sind denn schon jetzt Folgen des Krieges, die sich abzeichnen, die wir sehen können, ein Jahr, etwas, also anderthalb Jahre nach Beginn der großen groß angelegten Invasion, dann würde ich damit beginnen, dass das bei uns und im Westen, vielleicht auch global, aber natürlich nicht an allen Orten dieser Welt, einen Perspektivwechsel gegeben hat, dass die Ukraine und auch Osteuropa, Ostmitteleuropa einen anderen Stellenwert in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung einnehmen. Das ist eine große Veränderung und ich glaube, sie passiert auf gesellschaftlicher Ebene, wenn wir auch vielleicht nur auf Deutschland schauen jetzt, genauso wie auf politischer Ebene. Denn zuvor war und vielleicht mehr in Deutschland als in vielen anderen europäischen Ländern die Sowjetunion eher als Russland fortgeschrieben worden. Und da war nicht viel Platz in dieser Wahrnehmung für andere Länder Ostmitteleuropas, unter anderem die Ukraine. Wie die Ukraine nach dem Krieg aussieht, mag man sich nicht wirklich ausmalen. Schon jetzt wir sehen ja die Bilder der Zerstörung. In welchen Grenzen genau sie existieren wird, das sind große, große Fragen noch, die sehr offen sind. Worauf ich kurz hinweisen möchte, ist, dass auch der Prozess eines Wiederaufbaus, um den es auch jetzt schon geht, denn auch jetzt die Wiederherstellung von Infrastruktur zum Beispiel, ist ja auch schon ein Teil von Wiederaufbau. Wir sprechen also von einem Wiederaufbau im Krieg, der eventuell verschiedene Zyklen durchlaufen wird und das, was zerstört wird, wird wieder aufgebaut. Also eigentlich ist es schon eine Phase, die wir als Wiederaufbau auch denken können. Auch politisch wird, auch gesellschaftlich und politisch wird es in der Ukraine große Herausforderungen geben. Denn was mal die politische Opposition und zum Teil die Regierung war, Parteien, die im Süden und Osten des Landes stark waren, sind momentan verboten, weil einige ihrer Anführer, ihrer sehr prominenten Politiker enge Verbindungen zum Kreml hatten. Sie werden sich auch in dieser Form nicht wieder neu regenerieren können. Es gibt momentan keine wirkliche politische Opposition zu irgendetwas. Das ist nicht selten in Kriegs- oder Krisensituationen. Aber die große Frage wird sein, an welchen Charakteristika oder an welchen Trennlinien auch in der Gesellschaft wird sich Politik neu formieren. Ist es vielleicht die Frage, wer was im Krieg gemacht hat oder wer, also in welcher Rolle man am Krieg beteiligt war? War man an der Front oder nicht? War man im Land oder nicht? Das sind alles Fragen, die auch große Herausforderungen mit sich bringen werden. Also wenn wir darüber reden, wie die Ukraine sein wird, sie wird nicht so sein wie vorher, auch politisch nicht. Und Selenskyj, der Präsident, mag nicht unumfochten bleiben. Und das ist auch gut so, wenn er das nicht ist. Aber wer sind die Parteien oder die Personen, die ihn herausfordern werden? Das sind große und werden schwierige Fragen für die Ukraine sein. Auf der anderen Seite ist es ein so hochgradig mobilisiertes Land, gesellschaftlich mobilisiertes Land, das nach wie vor genau und jetzt noch mehr weiß, worum es kämpft. Und der Anspruch, ein demokratisches, westlich orientiertes, auch zur EU gehörendes Land zu sein, auch der NATO beitreten zu wollen, diesen Konsens, das kann man sich momentan nicht vorstellen, dass der in irgendeiner Weise aufgeweicht wird. Auch Russland verändert sich weiter im Krieg und wir sehen es jetzt schon, es ist noch autokratischer geworden, die Repressionen im Land, die Kontrolle im Land ist noch größer geworden. Aber wir sehen auch oder haben gesehen, auch wenn das kein weder vermutlich gut geplanter noch ein aussichtsreicher Versuch war, wirklich nach Moskau zu marschieren, Prigozhin, so hat doch diese Meuterei gezeigt, dass es Risse im System gibt und dass auch viel abhängender wird davon, wie der Krieg weiterläuft. Das heißt auf keinen Fall, dass die Demokratisierung in Russland sofort folgen wird, überhaupt nicht. Aber dass es innerhalb der Eliten, auch innerhalb der Sicherheitsstrukturen, je nach Lage im Krieg auch Unmut geben kann und dass auch Putins eigene Zukunft, die er eigentlich auch für seine Hinterlassenschaft mit diesem Krieg untermauern wollte, dass er genau das Gegenteil eventuell erreichen wird, ist durchaus denkbar. Und der letzte Punkt ist eigentlich einer über internationale Ordnung oder Unordnung. Ich glaube, in diesem Krieg und insbesondere seit letztem Februar wird uns, aber auch Regierungen, internationalen Institutionen wie der UNO, wie der OSZE, bewusst, wie unsere Normen, aber auch Systeme, auch die Rechtsordnung, unser Verständnis davon, was international rechtens ist und nicht, wie das auch hinterfragt wird und einfach umgangen wird und es keine wirklichen Mechanismen gibt, darauf wirklich effektiv zu reagieren. Das könnte also der Beginn von weitreichenderen Veränderungen sein, aber für die braucht man natürlich auch wieder einen politischen Konsens. Andererseits sehen wir, dass die NATO und die EU geeinter agiert haben, als man das noch vor anderthalb Jahren hätte vermuten können. Aber ob dieser Konsens sich auch über einen langen Zeitraum erhalten lässt, das ist eine offene Frage. Und eine große offene Frage ist dabei auch das Ergebnis der nächsten US-Wahl. Ich würde hiermit schließen. Wenn Sie noch mehr lesen wollen, finden Sie noch ein bisschen mehr in meinem Buch. Aber ich freue mich auf Ihre Fragen und Kommentare.
Das war Gwendolin Sasse mit ihrem Vortrag unter dem Titel Russlands Krieg gegen die Ukraine. Sie hat ihn am 28. August 2023 gehalten, und zwar im Rahmen der Berliner Sommeruni. Wenn ihr euch eingehender mit diesem Krieg befassen wollt, online bei uns findet ihr eine Menge weiterer Vorträge zu Russland, zur Ukraine, zur Geschichte und Kultur der beiden Nationen. Und auch diesen hier zur Frage nach den strafrechtlichen, den völkerstrafrechtlichen Konsequenzen dieses Krieges.
Völkermord ist ein Begriff, der gerade von der Ukraine immer wieder ins Spiel gebracht wird. Butscha, das zerstörte Mariupol.
Bilder aus Butscha. In dem Ort nahe Kiew ist ein weiteres Massengrab gefunden worden. Insgesamt sollen offiziellen ukrainischen Angaben zufolge in den Vororten bis zu 1200 Menschen getötet worden sein.
Jedenfalls reicht diese Ad-hoc-Erklärung dem Ankläger aus, um tätig zu werden, auch mit Blick auf die aktuellen Verbrechen. Seine Zuständigkeit erstreckt sich zunächst auf die klassischen Kernverbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen der Aggression, also den Angriffskrieg. Putin sitzt im Kreml, sehr weit weg von den Verbrechen, die gegebenenfalls vor Ort begangen werden.
Klar, das stimmt. Putin ist weit weg. Aber das Völkerstrafrecht ist alles andere als zahnlos. Welche Möglichkeiten das internationale Strafrecht hat, welche nicht, das dröselt dann die Rechtswissenschaftlerin Stefanie Bock auf. Auch diesen Vortrag findet ihr online bei uns. Ich bedanke mich wieder mal sehr herzlich für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.